Ja, einen schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Ich möchte mit einem kurzen Gebet beginnen. Nun, Herr, gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank und lass auch über dieser Gemeinde ganz helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Geschwister hier in der Kreuzstraße. Wir sind ja jetzt in den Monaten Juli und August so richtig mitten in der Urlaubszeit. Das Wetter ist heute nicht so, aber das kann sich ja auch noch ändern. Und ab dem kommenden Wochenende haben dann auch die bayerischen Schüler 6 Wochen Ferien. Und einige von euch haben die angeblich schönsten Tage des Jahres vielleicht sogar schon hinter sich. Andere leben in der Vorfreude auf ein paar Tage der Erholung, der Entspannung, einfach ein paar Tage, wo es anders ist als jeden Tag zu Hause. Ja, und wieder andere fahren überhaupt nicht weg, weil sie sich keine Zeit dafür nehmen können oder sie sagen einfach, daheim ist es doch am schönsten. Ja, und wer in den Urlaub fährt, der möchte doch die Eindrücke, die er dort an seinem Urlaubsziel gewinnt, in irgendeiner Weise konservieren, festhalten. Ja, und das gelang in den letzten Jahrzehnten sehr gut, wenn man sich da einfach ein Bild von dieser hoffentlich schön gewesenen Zeit mit nach Hause nimmt. Bilder halten einfach Eindrücke fest. Ja, und wenn man sich Bilder dann wirklich anschaut, dann können die Bilder auch erzählen. Man erinnert sich an das, was man da fotografiert hat, wie das denn da so gewesen ist. Auch im heutigen Bibeltext gibt Petrus einige sehenswerte Bilder weiter. Einige Bilder, wo es sich wirklich lohnt, sie anzuschauen, auf welche Weise auch immer. Ich lese aus 1. Petrus 2, die Verse 2 bis 10 aus der revidierten Lutherbibel. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Wie gesagt, das sind einige Bilder drin. Das erste Bild, ja, das ist eigentlich optisch weniger interessant. Ja, man könnte das fotografieren, das ist halt was Weißes. Aber jeder hat das, worum es geht, schon einmal wirklich geschmeckt. Es geht in Vers 2 um die Milch. Die Milch ist das erste Nahrungsmittel, das jeder Mensch zu sich nimmt. Da kann er gar nicht anders. Da kann er noch nicht sagen, das schmeckt mir nicht oder sonst was. Im Text steht auch, wie die Milch sein soll. Also da steht etwas zur Qualität der Milch. Es gibt ja nicht nur die Muttermilch, sondern auch hinterher kann man ja immer wieder Milch, egal wo man sie her hat, genießen. Die Milch soll vernünftig und lauter sein. Vernünftig, naja, Milch vernünftig, das kann man sich jetzt nicht so ganz genau nachvollziehen. Und Schlachter übersetzt also zumindest dann das Wort lauter mit unverfälscht. Naja, also unverfälschte Milch, dann kann man sich schon mehr wieder was darunter vorstellen. Denn nur wenn man unverfälschte Milch zu sich nimmt, dann, so heißt es in der Bibel, dann wächst man zum Heil. Wenn man wirklich unverfälschte, reine Milch zu sich nimmt, dann wächst man zum Heil. Ja, und Muttermilch ist bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen, dass der Mutter irgendwas gefehlt hat bei der Geburt. Muttermilch ist fast immer unverfälscht. Sie enthält alle für die Entwicklung des Neugeborenen wichtigen Stoffe, Mineralien, Spurenelemente, Vitamine und so weiter. Eben wirklich alles, was für die Entwicklung des Säuglings, des wachsenden Menschen nötig ist. Und wer diese Milch zu sich nimmt, der wächst im Glauben. Wer diese Milch zu sich nimmt, diese unverfälschte, diese lautere, diese reine Milch, der wächst im Glauben. Das war jetzt das Bild von der Milch. Im nächsten Bild ist optisch auch wieder nichts erkennbar. Stattdessen wird ein anderer unserer fünf Sinne angesprochen. Da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Ja, geschmeckt, da kommt einem gleich die Aufforderung Davids aus Psalm 34, Vers 9 in den Sinn. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauert. Schmecket und sehet. Und wer Jesus kennt und ihn zum Herrn seines Lebens, seines Alltags gemacht hat, der hat eben die Freundlichkeit des Herrn wirklich bestimmt schon oft gespürt. Das ist das Bild vom Schmecken. Wie gesagt, Bezug auf Psalm 34, 9, schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das nächste Bild wird greifbar, vielleicht sogar beim Heben ziemlich schwer und irgendwie doch handfest. Es geht um einen Stein. Wenn wir Stein hören, dann, ja, dann stellen wir uns heutzutage einen Beton- oder Ziegelstein vor. Und das ist von Haus aus im Grunde genommen doch eine seelenlose Materie. Die Steine sind da aufgestapelt, werden irgendwann mal vermauert, das Bauwerk wird immer größer. Ja, das sind halt Steine. Dass man Steinen sogar eine medizinische Bedeutung zukommen lässt, das wird von Esoterikern propagiert. Ich war einmal auf einem Seminar und da stand an jedem Platz dann eine Karaffe mit Wasser und in dem Wasser lag ein ganz bestimmter Stein. Es wurde ein bisschen erklärt, aber ich habe da total abgeschaltet und habe in der Pause, die Ulrike war auch dabei, dann haben wir uns ein Getränk aus dem Getränkeautomat geholt. Das Zeug habe ich also nicht getrunken. Ja, was wir auch kennen, immer wieder vom Hörensagen, der berühmte Stein in der Hosentasche. Der soll ja vor Schaden schützen und Krankheiten behandeln, je nachdem, welche Qualität der Stein hat. Das kann man glauben, aber naja. Aber in Vers 4 ist von dem lebendigen Stein die Rede. Und dieser lebendige Stein, der wurde nämlich von den Menschen verworfen, wie es im Wort heißt. Aber dieser lebendige Stein ist bei Gott auserwählt und kostbar. Und Schlachter aktiviert den Geschmackssinn, auch wenn man Stein nicht essen kann, indem er übersetzt, köstlich. Wenn was kostbar ist, weiß man nicht, ob man das essen kann, aber wenn es köstlich ist, dann ist es doch irgendetwas, was mundet, worauf man auch wirklich Appetit hat. Einfach köstlich. Und wir wissen, wer hier gemeint ist. Der lebendige Stein, das ist Jesus Christus. Das ist das Bild vom lebendigen Stein. In Vers 5 geht Petrus dann einen Schritt weiter. Er spricht die sich jung im Glauben befindlichen Christen an. Denn auch die Adressaten dieses Briefes, auch diese Adressaten werden als lebendige Steine bezeichnet. Diese Steine fügen sich zusammen zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft. Also das sind doch dann wirklich ganz besondere Steine. Und diese Priester opfern geistliche Opfer. Diese Opfer gefallen Gott durch Jesus Christus. Das Bild vom geistlichen Haus. Für das nächste Bild in Vers 6 bezieht sich Petrus auf eine Stelle im Alten Testament. In Jesaja 28, Vers 16 lesen wir: Siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist. Petrus ergänzt in seinem Brief diesen Vers: Wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Und wer ein Haus baut und mauert, der braucht irgendwie, möchte er damit anfangen, einen Eckstein. Und genau dieser Eckstein, der muss von Haus aus erstmal ziemlich stabil sein, denn da kommt ja alles andere drauf. Und vor allen Dingen muss er an der richtigen Stelle gesetzt sein. Ein gut gesetzter Eckstein braucht nämlich auch ein Fundament, sonst wird er schief oder versinkt. Fest gegründet, wie es bei Jesaja heißt, so muss dieser Eckstein sein, fest gegründet. Und wer diesen festgegründeten, stabilen Eckstein im Fundament seines Lebens hat, der kann alles, was im Leben so auf ihn zukommt, auf diesen Stein wirklich bauen und sich darauf verlassen kann, dass dieser Eckstein wirklich hält. Das Bild vom auserwählten Eckstein in Zion. Warum hier Zion? Zion ist hier die Kennzeichnung für Israel, praktisch für die Region, wo Jesus Christus gewirkt hat. Das Bild von Vers 7, das zeigt die Sicht auf diesen Eckstein jetzt aus zwei Perspektiven. Das heißt, es sind eigentlich zwei Bilder. Aus der Sicht derer, die an Jesus glauben. Aus der Sicht derer, die an Jesus glauben, ist dieser Stein kostbar. In Bibel heute wird das übersetzt, eine Kostbarkeit. Für die, die nicht glauben, ist er ein Stein, den die Maurer nicht verbaut haben, sondern sie haben diesen Stein einfach liegen gelassen. Sie haben ihn nicht verwendet, sie haben ihn verworfen. Ja, er ist zum Bauschutt geworden. Ja, das Bild von der Verwendung des Ecksteins. Die einen haben ihn gebraucht, die anderen haben ihn mehr oder weniger zum Bauschutt gemacht. Vers 8 zeigt noch einmal, warum dieser Stein von den Bauleuten, von denen hier die Rede ist, verworfen wurde. Ja, er war nämlich wahrscheinlich ein bisschen kantig, vielleicht auch ein bisschen schwer. Für diese Bauleute ist er zum Stein des Anstoßes geworden. Es ist offenbar ein mächtiger, großer Stein, vielleicht so groß wie ein Fels gewesen. Und er wird ihnen zu einem Felsen des Ärgernisses. Und mit diesem Bild greift Petrus nämlich auch wieder ein Wort aus dem Alten Testament auf, und zwar Jesaja 8, Vers 14. Und da lesen wir, das ist die prophetische Sicht auf den kommenden Messias, und er wird ein Heiligtum sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel, das war damals das Nordreich, das Südreich, ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bewohner Jerusalems. Warum hat der Eckstein für die so unangenehmen Eigenschaften, für diese Menschen? Sie glauben nicht an das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Gezeigt wird also das Bild vom Stein des Anstoßes. Man nimmt Anstoß an dem Wort, man glaubt nicht dran und sagt, das ist eine Sache, die braucht jetzt nicht unbedingt hierher. Da sind wir doch irgendwo sogar im 21. Jahrhundert. Das geht bis in die Kirchen hinein. Nein, also Bibel und so weiter machen wir nicht viel. Wir machen lieber irgendwelche Events oder Meetings. Frohe Botschaft, Evangelium wird dann immer weniger. Denn sie glauben nicht an das Wort, wozu sie auch bestimmt sind. Gezeigt wird also das Bild vom Stein des Anstoßes. In Vers 9, um auf die Eigenschaft von Bildern nochmal zu kommen, wird praktisch, wer kennt dieses Ding vom Smartphone, auf diese Umkehrtaste gedrückt. Es zeigt aus der Perspektive des Ecksteins auf die, die ihn aufgenommen haben und in ihr Leben eingebaut haben. Denn diese Menschen sind, das sagt Petrus ganz deutlich, ein auserwähltes Geschlecht. Sie bilden ein königliches Priestertum und sie sind ein heiliges Volk. Sie sind ein Volk zum Eigentum. Und sie sind ein Volk, das verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der sie dazu berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Ja, um beim Smartphone zu bleiben, wenn uns jemand knipst und die Umgebung ist etwas halb oder ganz dunkel, praktisch so ähnlich wie heute, dann blitzt es auf und der Fotografierte erscheint für Bruchteile von Sekunden und dann hinterher auf dem Bild sowieso heller, als er wirklich ist. Die Christen erscheinen hell. Sie sind ein auserwähltes Geschlecht. Sie sind einfach ein königliches Priestertum. Die Christen sind ein heiliges Volk. Warum sind sie heilig? Sie sind nämlich ein Volk zum Eigentum des Herrn. Ein Volk zum Eigentum des Herrn, zu seinem Eigentum. Und im zweiten Teil von Vers 9 stellt Petrus jetzt eine Forderung an dieses heilige Volk, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir sollen verkündigen. Naja, dann wird es bei uns vielleicht schon ein bisschen schwierig. Denn dieses wunderbare Licht ist wirklich stärker als dieser kleine Lichtblitz aus dem Smartphone. Und dieses Licht sollen wir weitergeben. Und wir sollen einfach diese Wohltaten unseres Herrn verkündigen. Aber bei der eigentlichen Wortverkündigung, da hapert es bei vielen von uns gewaltig. Aber das Verkündigen erschöpft sich nicht nur im Predigen direkt, wozu sich die meisten auch gar nicht berufen fühlen, weil sie es einfach nicht können, weil sie keine Berufung dazu haben. Aber Verkündigen, Weitergeben von der frohen Botschaft, das geschieht auch anders. Das kann eine Aufmunterung sein an einen Menschen, der gerade in einer Notlage, in einer schwierigen Situation steckt, der irgendwo in einer Situation steckt, wo er Hilfe braucht. Da kann das Praktische helfen und die Weitergabe von Gottes Wort auch im Kleinen sein und wie diese Weitergabe und die gleichzeitige Hilfe aussehen kann. Das verdeutlichen uns die Marburger Medien immer mit einer Fülle von Anregungen und Anleitungen. Das heißt, wirklich mit jemandem reden und ihm bei der Gelegenheit so ein kleines Kärtchen in die Hand drücken. Wenn man mit ihm redet, erfährt man ja auch, wo bei ihm die Not am größten ist, wenn man dann Zeit und Gelegenheit hat, auch ihm zu helfen. Verkündigung leisten auch die Gideons mit der Weitergabe von Bibeln. Und auch das öffentlich geäußerte Dankeschön, wenn wir gemerkt haben, hier hat der Herr uns auch geholfen, dieses öffentliche Bekenntnis, dieses Zeugnis des Dankeschöns ist eigentlich auch eine Verkündigung seiner Wohltaten. Nicht so von wegen, und das habe ich ja jetzt toll gemacht, sondern wir haben das die letzten Wochen gemerkt bei Praxisauflösung, da waren manchmal so, ja praktisch so Brocken drin, wo wir gedacht haben, wie macht man das denn jetzt? Denn auf einmal war eine Lösung da. Dem Herrn sei Dank. Über 1. Petrus 2 steht in meiner Lutherbibel die Überschrift Das neue Gottesvolk. Der Prophet Jesaja hat damals nur zum Volk Israel gesprochen, von den beiden Häusern Israel, wie gesagt, Nord- und Südreich. Ja, mehr gab es da noch gar nicht. Petrus richtet jetzt seine Briefe an die auserwählten Fremdlinge, wie es in 1. Petrus 1, Vers 1 heißt. Ja, und er erwähnt die Menschen in den jungen Gemeinden, die Gemeinden in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asia und Bithynien. Wenn man das heute auf einem Atlas nachschlägt, da ist das praktisch die gesamte Türkei. Aber der Eckstein, Jesus Christus, der auferstandene Sohn Gottes, der lebt in jedem, der sein Leben ihm anvertraut hat. Er macht auch uns zum Eckstein beim Bau seiner Gemeinde. Und auch in unserem eigenen Leben dürfen wir ganz konkret, egal was kommt, auf eben diesen Eckstein aufbauen. Er ist das sichere Fundament, auf das es sich gut bauen lässt. Vers 9 können wir also verstehen als ein Gruppenfoto all derer, die auf diesen Eckstein bauen. In Vers 10 zitiert Petrus noch einmal ein prophetisches Wort aus dem Alten Testament. In Hosea 2, Vers 25 lesen wir, Dann will ich mir Israel in das Land einsäen und mich erbarmen über Lo-Ruhama und ich will sagen zu Lo-Ami, Du bist mein Volk und Israel wird sagen, du bist mein Gott. Ja, jetzt will ich erstmal diese beiden Fremdwörter erläutern. Lo-Ruhama war die Tochter und Lo-Ami war der Sohn von Hosea. Die beiden und ihre Nachkommen, die will Gott in das Land einsäen. Das auserwählte Geschlecht, das neue Gottesvolk, ist also wesentlich größer als das Volk Israel. Wir wissen das ja aus der Landwirtschaft. Ein eingesätes Getreidekorn bringt vielfältige Frucht. Und um nochmal auf den Sommer zurückzukommen, die Sonne versucht es gerade. Wer dieser Tage jetzt Zeit und Gelegenheit hat, aufs Land zu fahren, der wird sehen, dass in diesem Jahr das Getreide wieder schwer, also wirklich gut geraten ist. Gottes Volk war einst jetzt nicht in Gnaden, aber jetzt ist es in Gnaden. Und das Gruppenfoto in Vers 9, das könnte man, unter dieses Foto könnte man die Bildunterschrift setzen. Es werden noch viel mehr sein, als jetzt auf diesem Bild zu sehen sind. Das ist eine Zusage, dass die Gewissheit, die wir haben dürfen, dass der Herr noch einige Menschen dazu berufen wird. Ja, ganz konkret werden auch wir, wird auch diese ganze Gemeinde auf diesem Gruppenfoto des neuen Gottesvolkes zu sehen sein? Nehmen wir diesen Eckstein, nehmen wir Jesus Christus als unseren Herrn an und dann sind wir wirklich auf diesem Foto dabei. Amen. Ich möchte noch beten. Treuer Gott im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du lebst. Wir danken dir dafür, dass du der Eckstein in unserem Leben bist. Und wir danken dir für die Zusage, dass wir ganz fest auf dich, auf diesen Eckstein bauen dürfen und du die Grundlage für alles bist, was uns bewegt und beschäftigt, womit wir wirklich beschäftigt sind. Sei auch du die Basis für das, was wir bewegen. Und wir bitten dich, lass viele Menschen noch erkennen, dass sie dich als Lebensfundament brauchen und dass sie dich als ihren Herrn annehmen. Lass uns alle ein Teil des neuen Gottesvolkes sein und fest im Glauben bleiben. Wir danken dir für deine Größe und Macht und wir loben und preisen deine Stärke. Amen.